Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Vertrieb oder Verkauf neue Impulse braucht, dann ist diese Episode genau richtig für Sie. Heute nehme ich Sie mit, gemeinsam mit Jürgen Eiserer, er war 2021 Trainer des Jahres in Österreich, hinter die Kulissen echter Überzeugungskunst. Wir sprechen darüber, welche Mythen im Verkauf noch immer herumgeistern, wie aus gelebten Werten tatsächlich Umsatz entsteht und warum ein Nein manchmal der wertvollste Moment in einem Gespräch ist. Sie hören heute, wie Sie Botschaften mit Magie und Haltung in echte Wirkung verwandeln können und warum Ihr nächster Verkauf, Abschluss, vielleicht gar kein Abschluss ist, sondern der Beginn einer neuen Beziehung. Bleiben Sie dran, es wird interessant. Also, wir legen los. Willkommen zur zweiten Staffel von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich prägt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Es freut mich sehr, dass ich heute einen Jürgen Eiserer bei mir habe. Jürgen Eiserer ist Rhetorik- und Verkaufstrainer. Er war in welchem Jahr ganz genau Trainer des Jahres in Österreich?
2021.
Schön, dass du bei mir bist, lieber Jürgen. Freut mich sehr.
Vielen Dank für die Einladung.
Dazu vielleicht noch in so 60 bis 90 Sekunden nur ein paar Sachen über die, was du, wo dein Schwerpunkt zu ist.
Muss man mehr wissen als Trainer des Jahres? Nein. Lieblingsantwort. Lieblingsantwort für den Podcast. Nein, gar nicht. Also, was uns vereint ist, dass wir beide aus Oberösterreich sind, ganz genau sogar hier aus dem Bezirk Schering. Und das ist das, was uns persönlich verbindet. Aber es sind 25 Jobs dahinter. Und bis zu diesem Weg, bis zu diesen Auszeichnungen und bis zur Selbstständigkeit war es ein langer Weg durch Marketing, Vertrieb, Journalismus, der mich da heute hergebracht hat.
Du schreibst ja auf deiner Webseite, Verkauf stark reden und authentisch bleiben. Mhm. Warum ist dieser Headline? Ist das nicht automatisch so?
Also authentisch bleiben, nach dem, glaube ich, strebt heute fast jeder. Egal, wo man hinhört. Versucht man, dass man echt bleibt, dass man schaut, dass man so ist, wie man ist oder dass man sich so gibt, wie man sein sollte. Nur das ist halt heute so schwierig, weil du so sehr eingenommen bist von äußeren Einflüssen. Jeder möchte was von dir, weil jeder prasselt auf dich ein und nach diesen Wünschen von außen musst du dich richten. Das heißt, wir können oftmals gar nicht so authentisch sein. Und gleichzeitig müssen wir aber trotzdem in der Summe dieser vielen Botschaften, die uns umgeben, von Leuten, die etwas verkaufen möchten, sind wir ja genauso dabei. Das heißt, gleichzeitig authentisch bleiben, ruhig bei sich sein, aber auf der anderen Seite trotzdem seine Botschaft so auf den Punkt bringen, dass sie verkaufsstark wirkt, ist eine Gratwanderung, die wenige wirklich, wirklich gut schaffen. Und ja, es sollte so sein, im besten Fall. Aber wenn man ganz genau auf die Botschaften schaut, auf das, wie sie wer präsentiert, dann sieht man, dass entweder das eine oder das andere fehlt oder vielleicht zu viel Authentizität da ist oder zu viel Verkaufsjargon da ist. Das eine ist zu pushy, zu aufdringlich, das andere ist vielleicht zu weich, zu wenig konkret. Und darum ist das eine Gratwanderung, die heute gemeistert werden muss, als Selbstständiger, als Unternehmer, aber auch als Führungskraft verkaufst du deine Botschaften.
Wann wer zu pushy ist, wie verhalten sich Menschen, die zu pushy sind?
Wenn man das Pferdchen weiter nach hinten aufzäumt, würde ich sagen, weil sie sich selbst den Druck machen, Abschlüsse erzielen zu müssen. Das heißt, es geht darum, dass sie unglaublich nach vorgehen, dass sie sehr, sehr stark versuchen, einen Druck aufzubauen, unabsichtlich, weil sie unbedingt was erreichen wollen. Das ist der eine Grund. Mhm. Erkennen kann man es auch, indem dann manche Fragestellungen fast wie eine Verhörsituation wirken, wenn man gar nicht wirklich mehr dort ist, was der andere gesagt hat. Und genau ab dem Zeitpunkt verlierst du die Verbindung zu deinem Gegenüber. Das klingt jetzt so weich, also als weicher Faktor, aber das ist genau das, was gutes Verkaufsgespräch ausmacht, gleichzeitig aber auch verkaufsstark wirkt, weil ich bei meinem Gegenüber bin, bei den Ängsten, Wünschen, Träumen, Hoffnungen, Sorgen, dann natürlich nicht die ganze Zeit vorher eintauche, aber trotzdem sie wahrnehme und auf Basis dessen mein Gespräch führe. Aber immer den Fokus habe, have the end in mind, aber immer den Fokus habe zu schauen, wie kann ich dort ein Produkt anbieten, das zu der Person und zu den Lebensumständen oder eben zu diesem Business passt.
Wann ist man denn aus deiner Sicht, aus deiner Wahrnehmung, aus deiner Erfahrung wirklich gut authentisch?
Ich habe so eine ähnliche Frage mal in einem TV-Interview gestellt gekriegt. Und habe dann gesagt, weil Journalisten solche Antworten lieben, Es ist nicht so wichtig, wie du stehst, sondern wofür du stehst. So. Kurze Rede, langer Sinn. Heißt also zu wissen, was dich mit deinem Produkt verbindet. Was dich mit deinem Business, was dich mit deinem Angebot persönlich verbindet. Das klingt jetzt wieder genauso als weicher Faktor, ist aber mitentscheidend dafür, ob ich wirklich aus ganzem Herzen spreche.
Sprichst du da von Haltung?
Ja, genau richtig. Haltung ist ja so ein verbrauchter Begriff heutzutage, dass ich Haltung sehr ungern verwende. Aber ja, es ist absolut genau das, was ich Haltung oder Werte ansehe.
Wie würdest das du am besten bezeichnen, so aus deiner Sicht? Einstehen?
Meinst du den Begriff aus Haltung?
Haltung, genau.
Ja, ich arbeite lieber mit dem Begriff Werte.
Werte.
Was für Wert steckt da dahinter? Was verbindet mich an Werten mit diesem Produkt, mit meinem Angebot? Und welche Werte verkaufe auch ich als Person, die sie überlappen und decken mit dem Werteset von meinem Kunden, von meinem potenziellen Zielkunden oder Zielgruppen? Das gilt für B2B und B2C gleichermaßen. Und das ist aber etwas, was mein Kunde meistens, ja, der denkt nicht an den Werten. Aber was ich mir bewusst machen muss, weil wenn mein Kunde mit einem Glaubenssatz aufgewachsen ist, wie Sparsamkeit beispielsweise, dann würde er vielleicht den Cent zweimal umdrehen und dann muss ich dementsprechend sensibel auf solche Wertesets eingehen. Wenn ich weiß, wenn ich meine Zielgruppe, meine Persona definiert habe, wenn ich weiß, in welche Richtung meine Zielgruppen geht, dann kann ich in etwa Wertesets austarieren und weiß, auf was ich in meinem Verkaufsgespräch eher abzielen möchte. Es klingt jetzt so komplex und so groß, ist aber ganz eine einfache Herleitung, eine ganz einfache Arbeit, die man in einer Zusammenarbeit machen kann.
Ist man als Mensch von Werten, die aus der Gesellschaft kommen, auch sehr beeinflusst, beziehungsweise übernimmt man da was man vielleicht gar nicht ist? Mhm. Das fragt man nämlich hier bei Werten immer, woher wissen Menschen ganz genau, welche Werte das man hat. Und ist es das, was man tatsächlich über uns denken, das, was wir tatsächlich sind? Oder sind wir inspiriert,
beeinflusst,
gesellschaftlich abhängig, moralisch, wir uns zuordnen zu Themen, dass ich da Werte vielleicht übernehme, die gar nicht so gut passen?
Ich habe eine Studie im Kopf noch vom Zukunftsinstitut, die ist, ich müsste lügen, 2023, die gesagt hat, dass sich solche Werte und Glaubenssätze über 7 bis 8 Generationen halten. Mhm. Das heißt, wir leben jetzt teilweise noch mit einem Werteset aus der Vorkriegszeit zum Thema Sparsamkeit, zum Thema Vertrauen. Und jetzt sind wir gerade in so einem Zeitalter, wo sich das gerade schon langsam aufweicht, ne? Gerade in dieser Übergangszeit. Das heißt, ja, wir sind extrem stark beeinflusst von außen, von dem, wie wir aufgewachsen sind, von den Sätzen, die wir mitgekriegt haben als Kind, mit dem wir aufgezogen worden sind. Und das beeinflusst unser Verkaufsgespräch massiv sogar. Verändern kann man es nicht von heute auf morgen. Der erste Schritt ist, dass man es mal bewusst machen muss. Und somit beginnt genau das, was du angesprochen hast zum Thema Authentizität. Dass ich mir weiß, wofür stehe ich eigentlich, welche Glaubenssätze stecken da in mir. Nochmal, das klingt so als abstrakte Arbeit, aber das ist Verkaufsarbeit, Deep Dive.
Aber lass mich es nochmal ein bisschen konkreter machen. Ja? Von wie viel Werte sollte man wirklich überzeugt sein? 2, 3, 7, less is more oder ist mehr besser?
Der Mensch kann sich ja nicht mehr aus 3 Sachen gleichzeitig merken. Gibt es Experimente dafür, recht lustige. Und ich bin auch ein Freund von dieser Ziffer 3, kommt aus der griechischen, aus dem griechischen Theater. Da hat man ja alles in 3 Akten aufgebaut, 3 Begriffe, 3er Sets. Also das ist eine gängige Praxis. Und ich arbeite damit so einem Set mit 3 Werten, die einfach für anstehen, wo ich weiß. Und genauso mit 3 Schritten oder 3 Werten vom Kunden. Und dann kann man mal übereinstimmen.
Was mich immer so fragt, wenn man über Verkaufen redet und weil jetzt waren wir ja bei den Werten, warum hat diese Fähigkeit oder dieser Skill verkaufen, warum hat der aktuell, oder vielleicht hat er das früher eher schon gehabt, so ein schlechtes Image? Mhm.
Also das war vor meiner Zeit, in den 60er und 70er Jahren, wie Werbung entstanden ist, brauche ich dir nicht sagen, wie das entstanden ist, ne? Da sind die ersten TV-Werbungen entstanden. Das heißt, wir haben einen Konsummarkt gehabt, in dem wir uns schön langsam hinbewegt haben zu, wow, da gibt es tolle Produkte. Davor war es aber noch so, dass der Verkäufer ausgegangen ist, aktiv Produkte bewerben hat müssen, Klinken putzen. Das heißt, das war der Verkäufermarkt. Dann sind wir zum Konsumermarkt reingegangen. Schon langsam haben wir natürlich diese Schwemme an Vielfalt und an Produkten entwickelt, sodass der Mensch immer mehr in Eigenständigkeit gekommen ist und gesagt hat, okay, welche Produkte passen jetzt zu mir, unabhängig von dem, wer mir es anbietet. Und somit aufgrund dieser Eigenständigkeit und jetzt natürlich auch dieses Selbstverwirklichungsdrang in unserer Gesellschaft heute, das war jetzt die Kurzform von der Entwicklung vom Verkauf, trägt natürlich dazu bei, dass wir Verkaufen eher als lästig empfinden, weil ich ja selber bestimmen möchte, was für mich richtig ist, was ein gutes Produkt für mich ist. Und das ist der Grund, warum viele Verkaufen jetzt eher unangenehm belastend empfinden, wenn mir jemand was verkaufen möchte, weil ich bin ja Herr meiner Lage. Darum ist dieser Schwenk, dieser Gedankenschwenk im Verkauf so wichtig, zu erkennen, wir sind keine Verkäufer in dem Sinn mehr, sondern wir sind Einkaufsbegleiter. Zu schauen, wie der Kunde eine gute Entscheidung treffen kann. Das ändert sehr, sehr viel, zumindest aus meiner Erfahrung, wenn wir zusammenarbeiten mit Kunden, ändert das sehr, sehr viel in der Auslegung, im Wording und im Verständnis, wie ein Gespräch auch laufen kann.
Ich finde ja, die Menschen, die in einem, bleiben wir jetzt einmal mehr im B2B-Bereich, ja, oder ob das jetzt im B2C ist, gibt es ja auch genügend Produkte, ob das jetzt Versicherungen sind, ob das der Einzelhandel ist, wo ich auch im Sinne früher zu dieses Wort geben und es geht ein bisschen so Einkaufsbegleitung, ich werde bedient, ja, also das sozusagen unterstützt dazu, eine Auswahl zu finden. Und wo ich den Verkauf oder dieses Wort Verkauf für mich einfach sehr positiv empfinde, so aus meiner persönlichen Haltung, ist ja das, dass jeder, der was verkauft und jeder Unternehmer tut das ja und viele im Unternehmen, die Kundenkontakt haben, tun das ja. Ja? Das sind ja die Speerspitze. Also wir sind ja auch die Speerspitze dann dafür, die Kunden sozusagen abzuholen und so weiter. Und ich gehe sogar so weit, auch vielleicht zu erkennen, welche Kunden nicht zu uns passen.
Genau.
Wieso tun wir uns da so schwer? Oder momentan ist die falsche Ausdrucksweise, diese Entwicklung hin, dass Verkaufen nur über Anfrage gut ist. Und nicht sozusagen gezielt, wenn sich wer für mich was überlegt und der erkennt in mir eine Situation, wo der sagt, ich habe da was, das könnte eine Lösung für dich sein. Hör mir mal zu. Wieso ist das so unattraktiv geworden? Also das ist, wir glauben ja, weil das über ein Medium lösen zu müssen. Also wir sind auch selbst eines, wir haben einen Mund.
Ja, stimmt, ja.
Ich kann ja einen ansprechen. Was ist da irgendwie so, was ist da so passiert in den letzten 20 Jahren?
Einfache Antwort, weil es schwer ist.
Was ist schwer?
Das zu kommunizieren, auf den Punkt zu bringen, mein Angebot zu verteidigen, auch in schwierigen Situationen, einen möglichen Konflikt vielleicht zu erzeugen bei meinem Gegenüber. All das ist eine Art Belastung für den Kopf. Und der Mensch möchte dem natürlich weitestgehend aus dem Weg gehen. Das heißt, ich möchte mich nicht so einer Konfliktsituation auseinandersetzen. Oder weniger, weil wir heute überall erkennen, und da hat Social Media und ja, die gesamte Internetblase einen großen Teil dazu beigetragen, weil wir erkennen, wie einfach das sein kann, dass man erfolgreich ist. Geht ja eh so einfach. Das heißt, wir sind sehr, sehr geprägt, du hast das vorher auch schon gesagt, wo sind wir beeinflusst worden, auch durch diese Bilder, die heute gesellschaftlich erzeugt werden, wie einfach Erfolg heute dargestellt werden kann. Sehen wir, dass es ja eh anders auch funktioniert. Also warum soll ich mir die Hacken wund laufen und nur irgendwen schief anreden, obwohl der vielleicht dann Nein sagen könnte, wenn es ja eh anders funktioniert. Dass aber beides dazugehört, dessen sind sich die Menschen nicht bewusst. Weil warum sind diejenigen dann, die auf Social Media ihren Erfolg teilen, jetzt lassen wir mal die Rolex-Typen außen vor, warum sind die erfolgreich? Weil sie an ihrer Persönlichkeit gearbeitet haben, weil sie sich mit diesen Widerständen auseinandergesetzt haben, weil sie ihren, Entschuldigung, Vulgärwort, Arsch aufgerissen haben, dass sie sich auch diesen Konflikten auseinandergesetzt haben. Darum begleite ich an Menschen immer direkt in die Akquise hinein, in die Verkaufsgespräche hinein. Diese direkte Konfrontation stärkt dich so dermaßen, weil du dein Produkt dann live draußen verteidigen musst, die richtigen Worte finden musst, um damit im Umkehrschluss den Erfolg erzielst, der offenbar bei allen anderen so leicht ausschaut. Und diesen Weg, den wollen die wenigsten gehen, weil sie so beeinflusst sind.
Ja, du hast ja gerade zuerst gesagt, dieses Nein. Ja, ich finde, ein Nein ist ein wunderbares Mittel. Ist so, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer das wissen, aber ich komme ja aktiv aus dem Verkauf, ich habe das ja auch 16 Jahre gemacht. Und in meiner Welt hat Nein immer geheißen, super, ich bin dem nächsten Jahr einen Schritt näher. Und eigentlich heißt Nein, und das ist jetzt nicht von mir, das ist irgend von einem deutschen Verkaufstrainer, von wem weiß ich jetzt nicht, es bedeutet noch ein Impuls nötig. Also ich glaube, dass man dieses Nein ist nichts Böses, es kann ja mal nicht passen. Ja. Was ich manchmal nicht verstehe, ist, warum wir uns medial so viel Arbeit machen und hoffen, dass sich endlich wer meldet, wenn es doch einen anderen Weg, nur dazu eher unseren natürlicheren Weg zwischen Menschen gibt, wo ich sage, okay, den säge, den finde, den rufe ich an, mit dem rede ich jetzt. Weil das Reden noch immer der größte Shortcut ist. Und aktuellen Studien zufolge 85% aller Meta-Ads werden weniger als für 2,5 Sekunden geschaut. Bedeutet, hinterlässt er keine Gedächtnisspuren im Markt und bei den Menschen. Spannend. Wird er unglaublich viel Geld in die Dagobert Dax der Tech-Unternehmen schicken, für nix. Für nix.
Das ist eine Zahl, die ich noch nicht gekannt habe. Spannend, wirklich. Ja.
Und das ist was, das macht mir Sorgen. Und Sorge nicht in dem Sinn, wir glauben, wir müssen nur medial lösen zu können, aber es gibt doch ein Telefon, wir können wohin gehen. Ich finde, das ist E-Mail-Anschreiben manchmal nicht gut. Manchmal, ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Überwindung brauchen. Ein bisschen mehr Mut und Selbstbewusstsein, dass ich, wenn ich einen Anruf, einmal zum Sagen, okay, für den passt das jetzt nicht. Wo ich wirklich sage, und ich tue das auch persönlich manchmal so, glaubst du mir das, wenn ich sie anrufe, dann hat das einen Sinn, einen Grund und ich werde sie nicht belästigen. Das Einzige, was ich will, ist eine gewisse Zeit, dass ich ihnen das einmal, das, was ich da für sie sehe, dass wir einmal kurz drüber reden. Und interessant ist, dass es in anderen Ländern ganz easy geht so. Ob das jetzt bei den Amerikanern ist oder meine Frau ist Russin, wenn ich in Russland unterwegs bin, geht das alles einfacher. Ich glaube, wir haben ein bisschen so eine Problemverdichtung, damit wir mehr Probleme haben. Wenn du das so von mir hörst, wie siehst du das?
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe damals in einer Werbeagentur angefangen mit 19, 20 Jahren, habe da Kaltakquise gemacht. Also auf der einen Seite teilweise Kunden aktiv, also Bestandskunden betreut und auf der anderen Seite 50% des Jobs war Kaltakquise. Und ich habe Schiss gehabt vom Telefonieren. Ich habe das im Laufe meines Psychologiestudiums dann auch erkannt, dass diese Angst auch wirklich eine Krankheit sein kann, nämlich Telefonphobie. Da hat mich der Kurier und Servus TV dazu interviewt, weil Telefonphobie heute fast schon Gesellschaftskrankheit ist, weil Menschen Angst haben vor dem Telefonieren. Na, nicht nur die junge Generation, das ist auch schon ansteckend, teilweise für die Ältere, für jede Generation mittlerweile. Aber sie hat natürlich auch ihren Ursprung in der Internetifizierung dieser Gesellschaft, weil wir halt den direkten Gespräch aus dem Weg gingen. Also hier nochmal der Schwenk drum, warum soll ich wen anrufen? Mag ich ja nicht. Ich habe damals wirklich Listen vor mir gehabt, habe durchgerufen, habe mich in einen eigenen Büroraum verzogen, weil ich Angst gehabt habe vor dem Feedback der Kunden und natürlich auch vor dem Feedback meiner Kollegen, die im Großraumbüro gesessen sind. Ja, jetzt weiß er gerade nicht, was er sagt, jetzt hat er gerade Angst, jetzt weiß er nicht, was er tut, jetzt zögert er gerade. Mei, das hätte er anders sagen können. Also ich habe mich gescheut davor zu telefonieren, obwohl ich damals schon moderiert habe, also ob ich damals schon auf der Bühne gestanden bin und Events moderiert habe. Irre, oder? Und so ist das weitergegangen. Ne? Und das ist aber genau das, was du ansprichst.
Ich habe in Österreich Privatradio mit aufgebaut. So ganz am Anfang 1998 und niemand hat auf Privatradio in der Werbewirtschaft gewartet. Es ist grundsätzlich in Österreich so, dass das Neue braucht immer etwas Zeit, bis es sozusagen zu Freunden wird. Und ich habe dort mir auch erlebt, ja, das ist wirklich eine persönliche Geschichte. Ich habe dort angefangen, ganz normal im Vertrieb. Bin dann 1998, bin dann 2001 Verkaufsleiter geworden. Und wieder 98 angefangen habe, wirklich, ich habe angerufen, ein paar Firmen, Termine gehabt, bin in die, glaube ich, nach 10 Tagen meinen ersten Auftrag heimgekommen. Und dann für 4, 5 Monate nichts. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Keinen Abschluss. Termine gehabt, Termine gehabt, Termine gehabt. Keinen Abschluss, keinen Abschluss. Dann habe ich zu meinem Verkaufsleiter gesagt, ich kriege das Ding nicht. Ja. Das nervt mich. Ja. Und dann haben wir ja ein Gespräch gehabt, Verkaufsleiter, Geschäftsführung und ich. Und ich habe dort schon 7 Jahre Medienvertrieb auf dem Buckel gehabt sozusagen. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe es, wenn sie sagt, Harry,
das läuft so nicht. Ja. Das Einzige, was ich sagen kann, ist das, dass ich gesät habe. Wenn Ernte ist, das weiß ich noch nicht. Aber dass zum Ernten wird, das weiß ich schon. Mhm. Die Frage ist nur, wann. Also ich habe noch keine Idee gehabt, wie lang das Samenkorn, wenn man es reingedruckt hat, dann tatsächlich sozusagen Erntezeit war. Weil ich zu der Zeit nicht am Feld gestanden bin, sondern andere Samen sozusagen gepflanzt habe. Ja. Mhm. Und am Ende des Jahres war ich der beste Verkäufer. Also es hat einfach auch was mit Durchhalten zu tun. Und mit Beharrlichkeit zu tun, nicht im Sinne von Klinkenputzen, sondern von echter Vorbereitung auf jeden Kunden, wo man sagen kann, schau her, hören Sie das an, wir haben uns da was überlegt. Und ich erzähle Ihnen das auch nicht am Telefon. Hm. Das Einzige, was ich will, wertschätzenderweise, und ich glaube Ihnen nicht in einer Zeit, das weiß ich. Ich will eine Stunde vor einer Zeit. Mhm. Für Sie, ne? Nur für Sie. Und wenn das für Sie passt, dann wird Sie sehen, dass Sie bei uns was kaufen. Weil Sie das als wertvoll erkennen. Und manchmal, ich habe so den Eindruck, um das kurz am Punkt zu bringen, wir scheuen uns vor diesen Einwänden und Vorwänden. Und ich glaube, dass aktuell ein bisschen mehr Vorwände da sind, als mehr Einwände eigentlich da sind.
Schutzbehauptungen.
Schutzbehauptungen, ja, wunderbares Wort. Und auf das braucht man Antworten. Weil es kann es auch nicht sein, dass heutzutage so eine Firma sagt, wir kriegen keinen Termin. Mhm. Also, wann wer das ernsthaft erklären kann, und sie vorbereitet ist. Und ich glaube, da sind wir eben so am Punkt, wo ich mit dir auch kurz ansprechen wollte, das sozusagen, das Thema Kaltakquise, für mich gibt's das nicht. Weil wenn ich vorbereitet bin, bin ich nicht kalt. Mhm. Der kennt mich noch nicht. Mhm. Aber ich glaube, die Wirtschaft war nicht heutzutage da, wo sie ist, ohne dieser Fähigkeit, ohne diesem Skill. Mal, gut, ich hole mir halt einmal 20 nach oder später anrufen und so weiter. Macht ja nichts. Ist ja nichts Böses. Mhm. Ne? Aber ich glaube, da muss sich irgendwas, wir machen uns den Verkauf zu kompliziert. Und wenn ich dann an die 85% denke, an dieser Studie, schieben wir da hunderte Millionen Geld um. Mhm. Für nichts.
Ja.
Das ist auch der Grund, warum ich mit einem Verkäuf oder Verkaufstrainer mal sprechen wollte, weil es auch bei dem Thema Marke, irgendwer muss das verkaufen, weißt du, wir brauchen ja Menschen, die eine Marke repräsentieren, das müssen Botschafter sein. Nicht im Sinne von Celebrity, ja, sondern die müssen da was in der DNA drinnen haben. Jetzt rede ich zwar sehr lange, aber ich möchte nur eins hinzufügen, weil das, was ich dort mal in meiner Live-Radio-Zeit gemerkt habe, und ich habe dann dort mal was eingeführt, wir haben keine Außendienstmitarbeiter mehr gesucht, sondern ich habe mir angeschaut, was tun wir denn eigentlich bei Live-Radio? Im Verkauf haben wir die Situation Sender-Wirtschaft. Und dann haben wir die Situation Wirtschaft unserer Hörer. Und in Wahrheit machen wir da was. Ja? Und das Einzige, was wir dann haben, sind Beziehungsmanagen. Mhm. Also jeder, der bei uns im Verkauf draußen tätig war, habe ich ein anderes Mindset gegeben. Sozusagen. Wir managen Beziehungen. Die Beziehungen zwischen der Wirtschaft und uns und unseren Hörern. Weil wenn wir das in einen guten Einklang bringen, dann wird bei uns das Unternehmen gut laufen. Ich glaube, es geht auch um dieses Thema Beziehungen gut zu managen. Mhm. Und nicht nur über Videos, sondern more face-to-face. Vielleicht ein bisschen mehr zeitintensiv, aber nachhaltiger.
Definitiv, da braucht es natürlich auch ein bisschen Verständnis für mein Gegenüber. Was macht er, was für Beweggründe hat er, abgesehen von den Werten, sondern auch in welcher Lebensrealität ist der jetzt gerade, welche Verkaufszyklen hat der, welche Durchlaufzeiten hat der im Entscheidungsprozess. Das sind eigentlich pragmatische Überlegungen.
Ja, oder ganz simpel gesagt, wo zwickt es denn gerade? Ja?
Genau, abgesehen
vom Pain. Also irgendwo zwickt es ja immer. Ne? Ja. Also das ist halt einmal ein ganz normales Leben. Und wo kann man wo unterstützend mit dabei sein, wo es vielleicht eine Lösung dazu gibt? Aber wenn ich nicht in den Dialog komme, also ich glaube, wir brauchen mehr Dialogbereitschaft wieder, oder?
Dialogbereitschaft, ja, aber die muss ich mir auch erarbeiten. Nicht nur als Verkäufer, du hast das vorher ganz richtig gesagt, jeder muss seine Botschaft, seine Idee verkaufen. Und du glaubst nicht, wie oft das mittlerweile HR-Abteilungen auf uns zukommen und sagen, Jürgen, unsere HR-Mitarbeiterinnen müssen besser verkaufen, die müssen unsere Marke besser repräsentieren, besser präsentieren in einem Gespräch, in Meetings, in jeder Art und Weise. Das ist wirklich sehr, sehr oft, dass Firmen auf uns zukommen und sagen, der HR muss besser verkaufen, größere Unternehmen, weil sie merken, dass dort eben auch die Verkaufsfähigkeit abnimmt, wenn man sagt, naja, die Bewerber kommen ja eh. Aber natürlich, ja, das kann man drüber streiten, wer kommt.
Ja, die müssen jetzt das erste Mal Also aktiv, was dann, sie müssen was repräsentieren.
Ja.
Sie müssen Anschlussfähigkeit zwischen ihrer Personality und der Marke mal herstellen.
Ja, genau, richtig, ja. Oder letzte Woche haben wir ein Seminar gehabt mit Führungskräften. Da ist darum gegangen, dass sie ein großes Projekt jetzt intern verkaufen müssen. Verkaufen unter Anführungszeichen. Wie kommunizieren sie das? Da geht es um nichts anderes als um das, wie verkaufe ich es so, dass meine Mitarbeiter mit an Bord sind. Ja, das braucht natürlich ein paar Schwenke dafür. Aber natürlich muss ich mal in die Lebensrealität meiner Mitarbeiter eintauchen. Was heißt für sie eine Veränderung? Was bedeutet das für mich? Und einer der wichtigsten Faktoren, und der gilt fürs Verkaufsgespräch genauso, den gebe ich vielleicht gleich mit, weil deine Hörer sollen ja gleich was umsetzen können im besten Fall. Ja. Was wir meistens nicht betrachten ist, egal ob ich ein Produkt, ein Angebot einkaufe oder ob ich am Veränderungsprozess jetzt mit an Bord gehen soll. Ich als Kunde habe natürlich Angst, etwas Bestehendes zu verlieren. Also als Mitarbeiter habe ich bis jetzt meine gute Arbeit gemacht, aber jetzt, wenn ja da eine Veränderung ist, ein neuer Prozess, irgendeine Restrukturierungsmaßnahme, dann habe ich natürlich Angst, dass ich das, was ich bis jetzt gut gemacht habe, verliere. Sagt dir der Mitarbeiter nicht. Aber die Führungskraft muss auf das Acht geben. Genauso geht es im Verkauf zwischen Kunde und Verkauf. Und so wie du richtig sagst, das ist Beziehungsmanagement, zu verstehen, in welcher Situation ist denn der jetzt gerade? Was könnte der vielleicht auch verlieren? Und damit meine ich jetzt nicht eine Fehlinvestition in Form von Geld, sondern was gibt er an Bestehendem auf das ich im Verkaufsgespräch eingehen muss? Also nicht nur das große Ziel ausmalen, was du hier erreichen kannst, was das Produkt bewegt in deinem Leben, sondern was von dem, deinem Status quo, kann das auch kompensieren? Oder was davon verlierst du nicht, sondern kannst du auf andere Art und Weise wieder zurückbringen? Das ist etwas, was oftmals im Verkaufsgespräch zu wenig betrachtet wird, was mein Gegenüber auch verliert. Und das gilt für die Führungskräfte, für die HR, genauso wie im Verkaufsgespräch.
Bei dem, was ich verliere, reden wir da viel von Gewohnheiten?
Ja, richtig. Ja. Gewohnheiten, Routinen, Sachen, die mir Sicherheit gegeben haben. Und Sicherheit ist halt allumfänglich, ja, weil sobald ich irgendwo rauszieht, denke ich mir, okay, ist das alles nur sicher darunter rum? Also wir sind sehr, sehr sicherheitsaffin mittlerweile geworden.
Verlangsamt uns das sehr? Das hat man jetzt ja nicht sehen können, sozusagen. Du hast ja in deiner nonverbalen Kommunikation wie sozusagen, ich steige mit dem Fuß dahin, dann vorsichtig auf den nächsten. Mhm. So gehe ich ja nicht schnell.
Das ist ein gutes Bild. Ja, es verlangsamt uns im Entscheidungsprozess. Aber nur dann, wenn ich als derjenige, der die Botschaft, das Angebot, das Produkt verkauft, das nicht bewusst wahrnehme, was er jetzt in der Entscheidung möglicherweise gerade blockiert.
Kann man in einer Abteilung, in einem Unternehmen, eine Führungskraft mit seinem Team machen, dass ich mir das einmal ein bisschen mehr bewusst kriege? Was empfiehlst du da? Einmal ein bisschen sozusagen in der Selbsthilfe.
Die Veränderungskurven mal wahrnehmen, weil wenn ich etwas verändern möchte, wenn ich was Neues umsetzen möchte, dann ist in den meisten Fällen als erstes einmal die Schockstarre da. Was kommt da auf uns zu, ist die Reaktion. Dann gehe ich in eine hohe Energie und sage, na, sicher nicht. Also dann ist die Ablehnung da. Und die Energie bei der Ablehnung ist extrem hoch.
Wie downsize ich die?
Akzeptanz, darauf eingehen, zuhören, Sorgen Raum geben. Klingt jetzt voll einfach, ist aber nichts anderes, als darauf einzugehen, meine Gesprächsführung jetzt für solche Situationen wird den Rahmen sprengen wahrscheinlich, aber in dem Fall wirklich Raum geben. Und damit meine ich jetzt kein psychotherapeutisches Gespräch, sondern einfach nur zuhören, hey, was bewegt dich gerade, wo ist es gerade? Nicht sofort dagegen schießen. Weil bei der Ablehnung, die ganz oben ist in der Energie, wenn du dann dagegen schießt, mit, ist ja gar nicht so, stimmt ja gar nicht, das hat ja viel mehr Nutzen, da können wir voll viel erreichen, das Produkt, das Angebot bewegt dich ja voll gerade in diese Richtung, dann wirst du auf eine hohe Energie prallen und das prallt ab. Da bin ich nicht aufnahmefähig. Wenn du das aber akzeptierst, annimmst, dann kommst du in eine rationale Einsicht. Rationale Einsicht heißt nichts anderes als, ja, eigentlich hast du eh recht. Da hat er es aber noch nicht akzeptiert. Die emotionale Akzeptanz ist dann der nächste Schritt. Dann sage ich, boah ja, ich muss echt eingestehen, du hast recht, ist ein gutes Produkt, super Angebot. Oder die Veränderung braucht man anscheinend wirklich. Und ab dem Zeitpunkt erkennst du, und da ist die Energie ganz unten. Das hat man im Podcast nicht gesehen, ja, von der hohen Ablehnungsenergie. Sage ich mir, okay, eigentlich hast du recht, da sehe ich es ein. Und dann erst habe ich es emotional akzeptiert. Und diese Phasen in der Veränderung ist ein ganz berühmtes Modell auch, und das haben wir bei uns noch ein bisschen erweitert und vertieft, hilft in der Kommunikation, auf das Bewusste einzugehen. Und das gilt auch hier im Verkauf 1:1 im Gespräch, weil du jetzt auch einmal, was der Preis, na, Energie hoch, na, ist mir nicht wert. Einwand, 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 Einwand. Wenn du da dagegen schierst gegen die Einwände 1:1, ja, das stimmt so nicht und so ist es ja eigentlich nicht und das Produkt hat ja dieses und jenes, dann wirst du immer auf mehr Ablehnung und auf noch höhere Energie stoßen.
Mhm. So, aber was macht man?
Wenn du dem dann Raum gibst und sagst, okay, wo hakt's gerade? Was ist es, was dir gerade Bedenken gibt? Da kann man sehr schön mit systemischen Fragen arbeiten. Wunderbar. So, dass sich der Kunde oder dein Gegenüber, der Mitarbeiter selbst die Antworten auf deine Fragen gibt. Das heißt, nicht argumentieren.
Kannst du uns Fragen. Vielleicht zwei so systemische Fragen, die man... Nehmen wir mal das Beispiel zu teuer, ob Einwand oder Vorwand,
ja.
Sei mal dahingestellt, aber was...
Ich arbeite voll gern zum Beispiel mit Skalierungsfragen. Ob es jetzt der Einwand zu teuer ist oder ob es eine Ablehnung ist, aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie weit sind wir jetzt gerade noch weg vom Abschluss? Ja, bei dem Preis sind wir bei einer 3. Okay, passt. Weiß ich, zumindest habe ich jetzt einmal eine Range. Ich kann mich orientieren. Und der Kunde hat nicht gleich gegen argumentieren müssen, sondern kriegt mal Raum für seine Sorgen.
Mhm.
Also für seine Bedenken. Mhm. Okay, 3 ist eine bescheidene Zahl.
Mhm.
Das heißt für mich, da sind wir sehr, sehr weit weg. Was müssten wir machen, und das ist die Anschlussfrage bei Skalierungsfragen, was müssten wir denn machen, dass wir jetzt einmal auf eine 5 kommen? Also beim Preis müssen wir als erstes einmal dran und dann fällt mir das und das noch ein. Ich lebe das regelmäßig in solchen Situationen. Dann weiß ich zumindest einmal schon, okay, wo kann ich denn jetzt einmal ansetzen? Oder ich kann hypothetische Fragen stellen. Das ist nicht Manipulation, ganz wichtig. Das ist saubere, orientierte Gesprächsführung.
Mhm.
Hypothetische Fragen ist, du passt, zu teuer habe ich gehört. Mal angenommen, wir kommen beim Preis zusammen. Klammern wir das einmal aus. Ist das, was wir bis jetzt besprochen haben, in Ordnung? Wenn der Kunde dann schon mal sagt, ja, na, ja, wenn er komplette Zustimmung sagt, dann weiß ich, okay, passt, dann kann ich abhaken, alles in Ordnung. Habe ich so verstanden? Angebot voll geil, passt super zu dir, dieses und jenes, da verkaufe ich das Produkt nur mal. Jetzt schauen wir uns das an, wo es noch hakt. Das ist der Preis, du hast gesagt, zu teuer. Dann kann ich mit Skalierungsfragen arbeiten, dann kann ich mit anderen Fragestellungen arbeiten. Aber ich habe das Ganze mal ausgehebelt, ob jetzt wirklich nur der Preis die Sache ist oder ob es was anderes auch noch gibt mit einer hypothetischen Frage. Mal angenommen, wir kommen beim Preis zusammen. Passt der Rest sonst? Ist alles andere soweit in Ordnung? Hast du alles andere verstanden? Wo hakt es vielleicht sonst noch, abgesehen vom Preis? Somit klammerst du den eigentlichen Einwand mal aus, gibst aber allen anderen Themen auch noch einen Raum.
Dass man quasi nur dahinter steigen kann, was ist da sonst noch?
Genau, ja. Weil du willst ja verstehen, du sagst Beziehungsmanagement, du willst ja verstehen, was Sache ist. Und ich arbeite dann sehr, sehr gerne mit einem Mini-Argument und sage, du, ich weiß, das klingt jetzt voll nach Verkaufsgespräch, ich bin hoch introvertiert, ja, und ich sage das dann auch voll gern, das ist aber mein Stil.
Mhm.
Sage, du weißt, das klingt jetzt nach Verkaufsgespräch, wenn ich die folgende Frage stelle. Aber die ist mir wichtig, weil ich verstehe nicht, ob wir zusammenkommen oder ob vielleicht noch was anderes auch noch hakt. Drum, hypothetische Frage, mal angenommen, wir kommen beim Preis zusammen. Papa. Und dann weiß der Kunde, okay, passt, das ist nicht vorbereitet, das ist einfach aus dem Verständnis heraus, dass wir da ein gutes Gespräch führen wollen. Und ich fahre mit dieser Taktik irrsinnig gern, wenn ich solche Verkaufsfragen, die eher ungewohnt sind, weil wenn deine Zuhörer jetzt oder Zuhörerinnen jetzt immer sagen, boah, so eine Frage, so wie die jetzt stellen, das ist ja voll unauthentisch, dann moderiere diese Fragen an und sage, hey, ich habe was Neues gelernt, ich möchte das jetzt einmal ausprobieren. Das klingt bescheuert. Aber deine Mitarbeiter, genauso wie der Kunde, wird dir das voll danken und sagen, voll cool, ich sehe, du arbeitest auch an dir. Die Wertschätzung, die ist irrsinnig hoch und der Respekt steigt sofort und die Kaufbereitschaft damit auch.
Mhm. Ja, das ist eine coole Sache. Habe ich ja noch nicht gehört, ja, aber das ist very nice. Mir ist das manchmal nur so ein bisschen so eine Reflexion dazu. Sozusagen, wenn die Energie jetzt in der Ablehnung hoch ist, heißt das ja, dass ich nicht im Sinne von Argumentation, sozusagen ich liefere ein Argument nach dem anderen, die das entkräften soll, weil das erhöht, würde ja die Energie noch erhöhen,
genau.
Sondern man dreht, du kehrst den Spieß um und sagst, okay, eigentlich mit Nähe und Verständnis, sozusagen wie in der Kindererziehung, ich würde, ein Kind tut was, das darfst du nicht tun und ich schreie es an. Bringt's gar nichts, ja. Und wenn ich aber sozusagen zugehe und ihm mit Nähe begegne, sozusagen, dass man das verstehen will, dann wird's besser. Und sozusagen, dasselbe ist ja auch bei Kindern. beschäftige mich damit, ihre Tochter mit 3 Jahren. Okay. Und dann meine ich eben, diese Skalierungsfragen ist die Auswahlfrage. Hm. Magst du das oder das? Ne? Und dann ist eine Wahl da. Ne? Und diese Wahl quasi nimmt den Druck. Ja. Mhm. Also das heißt, im Endeffekt in der Vorbereitung auf einen Kunden, solche Sachen nochmal ein bisschen, was kommt man dem sozusagen so anbieten? Was ist eine gute Sache da dazu? Oder also ist das, was da passiert? Ich möchte noch ein bisschen mehr auf den Fokus der Vorbereitung gehen. Wie stehst du da dazu?
Im Sinne von Auswahl, wenn ich das richtig verstanden habe?
Im Sinne von Auswahl, bleiben wir mal ein bisschen sozusagen, ich suche mir meine Kunden, ich hätte ganz gern, das ist ein Unternehmen, wo ich sage, okay, mit dem will ich arbeiten. Mhm. Ja? Also das ist eine von meinen Top 10. Mhm. Und von meinen Top 10 Wunschkunden will ich 3 haben. Mhm. Ja? Und die kann ich ja nicht digital angehen. Da kann ich jetzt über LinkedIn anschreiben und bla 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 kann ich machen. Aber wenn ich sage, okay, ich will mit denen ins Gespräch kommen, wie bereite ich mich gut auf so einen Zielkunden vor?
Also es gibt unterschiedliche Schritte, aber ich sage mal, im ersten Schritt einmal zu wissen, was sind die Spielregeln im Verkauf. Also Spielregeln im Verkauf heißt, Kunde macht ja in den ersten Momenten einen Kompetenzcheck mit uns. Sobald wir das erste Mal miteinander sprechen, live, vor Ort oder online, macht er einen Kompetenzcheck. Und damit meine ich nicht den fachlichen Bereich, sondern ich meine den persönlichen. Hast du die Spielregeln des Verkaufs verstanden? Oder des Verkaufsgesprächs, oder wie es das du nennst, des Beziehungsmanagements, was ich gut finde. Das heißt, dass ich im ersten Schritt gleich mal vielleicht schon vor dem Termin meinen Kunden frame. Framing heißt also, ich gebe dem ganzen Gespräch einen Rahmen. Das ist kein Kennenlerngespräch, sondern das ist ein Verkaufsgespräch. Schreibe in die Termineinladung rein. Für das Ziel, wie wir zusammenarbeiten. Aha, da ist eine Absicht dahinter. Das heißt, der Kunde weiß schon, auf was es ist. Das Ziel hinter diesen Spielregeln im Verkauf, das könnte man jetzt stundenlang vertiefen. Das Ziel ist es, die Erwartungen des Kunden an das Gespräch klar zu definieren. Zu sagen, okay, wir sind heute hier und das ist dann der erste Schritt im Gespräch und das muss ich natürlich auch vorbereiten, sofort zu sagen, was heute Sache ist. Das ist die Agenda, ich habe hier diesen und jenen Schritt vor, 2 Schritte sind es, erstens kennenlernen, zweitens, wo hakt's, drittens, was könnte die Lösung sein? Mhm. Und dann habe ich noch Add-on an nächsten Schritt, wie könnten wir zusammenarbeiten, beziehungsweise was ist Ihnen noch wichtig? All diese Schritte kehren natürlich gut strukturiert vorbereitet, damit ich vom ersten Moment im Gespräch so einsteigen kann, dass das Gespräch den Erwartungen meines Kunden entspricht und ich dann mit den ein oder anderen Goodie, die ich mit habe, also in Form von meinem Nutzen, von überraschenden Insights, von Themen, die ich speziell für dieses Unternehmen vorbereitet habe, weil ich mir irgendwas vorab recherchiert habe. Eine interessante Marktstudie, Kennzahl etc., was ich rausgefunden habe. Damit meine ich nicht, ob der einen Hund daheim hat und ich Hund mag, sondern damit meine ich Kennzahlen aus den Unternehmen, damit es relevant ist. Mhm. Also kurz zusammengefasst, Spielregeln des Verkaufs heißt, eine Relevanz zu erzeugen für den Termin, damit mein Kunde merkt, diese Zeit ist nicht gestohlen, ja, stiehlt deinen Kunden niemals die Zeit. Und zweitens, die Erwartungen meines Kunden an ein professionelles Verkaufsgespräch zu entsprechen. Und das sind die Spielregeln und nochmal, da könnten wir jetzt stundenlang wahrscheinlich vertiefen.
Danke für diesen Input. Es ist interessant, so wie es jeder sieht, ja. Und das finde ich einfach auch so immer wieder bereichernd. Ich sage das auch, ich habe nur ein wenig so meine andere, was andere Sachen, aber du hast ja gesagt, man könnte da noch länger darüber reden, ja. Ich möchte noch so eine Headline von deiner Webseite aufgreifen, die ich nicht gefunden habe, ja, und irgendwie cool ist. Das hat natürlich auch was mit deinem Umfeld zu tun. Mhm. Tierisch gut reden. Mhm. Was sind denn von Instinkten von Tieren, wo wir was lernen können?
Ja, Instinkte von Tieren ist gut. Ich fange mal an, warum tierisch gut verkaufen oder tierisch gut reden. Wir haben bei uns im Institut mit meinem Kollegen, mit Dr. Ronny Pommer, der ist differenzieller Psychologe, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, haben wir ein Persönlichkeitsmodell entworfen. Das ist nichts Neues im Coaching-Trainingsbereich, wo wir Persönlichkeiten in Tiere einteilen. Mhm. Fachlich fundiert, DISC, Ocean, Size-Modell fließt dann noch mit ein. Also mehrere Persönlichkeitsmodelle fließen da ein in dieses Modell. Und das sind 4 verschiedene Tiere. Löwe, Ameise, Fuchs und die Eule. Und sie haben alle unterschiedliche Ausprägungen. Jetzt erkläre ich nicht das ganze Tiermodell. Der Sinn hinter dem Ganzen ist, weil der Mensch heute so viele Informationen erhält, wenn er sich weiterbilden möchte, dass er nicht nur in Farben denkt oder nicht nur in Inhalten denkt, sondern in Bildern und in Geschichten lernt, effizienter und damit es viel schneller verdauen und in der Praxis umsetzen kann. Und dieses Tiermodell ist eine Abkürzung ins Gehirn von deinen Mitarbeitern oder von Mitarbeitenden, weil sie damit schneller in der Praxis was anfangen können. Und ich habe es selbst erlebt, ein erfahrener Key-Account-Manager, der ist 30 Jahre im Verkauf, hat gesagt, hey Jürgen, das ist so geil. Der hat die Stofftiere gekauft und hat es im Büro aufgehängt. Ich habe sogar ein Foto, kann ich dir gerne mal schicken, dass sie es im Büro aufgehängt haben, weil dieses Tiermodell bei ihnen so einprägsam ist. So, warum das Ganze? Erstens, weil wir gesagt haben, aufgrund vom schnellerem Lernen, effizienterem Lernen und einem höheren Return on Invest für Unternehmen, die eben Weiterbildungen suchen, die wirklich einen Impact zeigen. Und zweitens, weil ich ja der Hundefreund bin, also das ist so dieses instinktive Denken, wie können wir das anders aufbereiten. Ich bin ja Diplom-Hundetrainer, arbeite seit 15 Jahren mit Huskies und mit Schlittenhunden in Alaska, Skandinavien und in Österreich bei uns. Und da kommt einfach so ein bisschen dieses Naturell her, wodurch oder warum dieses Tiermodell entstanden ist. Weil ich gesagt habe, mit Hunden kann man vielleicht jetzt nicht so viel anfangen oder mit 4 verschiedenen Rassen. Jetzt habe ich gesagt, okay, welche Tiere finden wir für dieses Modell? Dann haben wir uns mit einem Biologen, mit einem Befreundeten unterhalten und der hat gesagt, am besten zu den Eigenschaften passt der Löwe, zu denen die Ameise, da die Eule und dann noch der Fuchs.
Der Fuchs ist der Schlaue vermutlich. Ja.
Fuchs ist so der Schlaue, Socializer, der Smalltalker, ein bisschen unkoordiniert und ein bisschen chaotisch, eher schwer in der Entscheidungsfindung. Er mag alles, was glänzt, als alles, was schön ist, kann sich aber sehr, sehr schwer festlegen und ist schnell mal gekränkt, wenn es entgegen seiner Ideen ist, ist aber ein unglaublich kreativer Mensch, braucht haptische Erfahrungen im Verkaufsgespräch. Also das heißt, den muss man wirklich begleiten und das ist ein ganz besonderer. Also alles, wenn du ihm sagst, schau her, das ist unser Bestseller, das haben wir schon bei 100.000 Leuten verkauft, dann sagt der Fuchs, bist deppert, ich will was Eigenes.
Sorry, jetzt habe ich ganz kurz...
Hochindividuell.
Ja, genau. Ja, verstehe schon.
Genau.
Ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, weil wir haben ja schon manchmal ein bisschen, kommt man fast sagen, indirekt drum herum gesprochen, aber das Thema Führung. Führung zur Selbstführung. Was meinst du damit? Weil das auch so eine Geschichte ist auf deiner Webseite, die ich ganz gerne mit dir besprechen möchte.
Ja. Rhetorische Stärke oder verkaufsrhetorische Stärke bedingt immer, dass ich im Kopf klar bin. Das ist der Gedanke dahinter, warum ich sehr, sehr stark von Selbstführung spreche. Also es ist jetzt kein klassisches Leadership-Prinzip, sondern das ist eine Art von, wir haben es ganz am Anfang gesagt, Haltung. Und ich muss im Kopf klar sein, wo ich hin möchte, was mich ablenkt. Das gelingt aber auch mir nicht immer. Gell? Also das ist nicht so, dass ich Gottvater auf innerer Stärke bin, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass wir uns über gewisse Mechanismen in unserem Alltag bewusst werden, etwas öfter in der Selbstreflexion kommen. Wo stehen wir gerade? Wo gehen wir überhaupt hin? Was ist mein Nordpol sozusagen, wo ich hinarbeite? Was treibt mich eigentlich an? Ja, ich weiß, das ist wieder so eine Art Selbstfindungsprozess, werden die ein oder anderen berechtigterweise kritisch anmerken, aber viele Menschen suchen gerade diese Orientierung. Auch im Verkaufsgespräch. Ich kaufe ein Produkt ja nicht, weil ich ein Produkt haben möchte, sondern weil ich damit gewisse Werte, Einstellungen oder meinen Nordpol damit suche, der mich halt dorthin begleitet. Wenn ich eine Coaching-Ausbildung kaufen möchte beispielsweise, dann mache ich die ja mit einer Absicht. Nicht, weil ich ein Zertifikat haben möchte. Ja, vielleicht ist es die Anerkennung, aber irgendein Antrieb steckt da dahinter. Und diese Antriebe, die können natürlich reflektiert. Und das ist für mich, wenn ich das bewusst wahrnehme, wir haben heute von Authentizität gesprochen, das ist so ein erster Schritt hin zur Authentizität. Dass ich reden kann, wie ich reden kann, ohne dass ich Sorge habe, dass ich jemanden beleidige oder mich selber beleidigt. Nur bei, wir reden da von Selbstgesprächen, es braucht ja da bei Selbstgesprächen eine gewisse Qualität vom Gesprächspartner. Und wenn ich das nicht wirklich gut reflektieren kann oder keinen Partner habe, der mit mir gemeinsam da ein bisschen Deep Dive machen kann, dann fehlt die Klarheit im Kopf und damit auch die rhetorische Stärke. Das heißt, ich nehme Argumente, die nicht meine sind. Ich nehme Wörter, die nicht meine sind. Die cool klingen, keine Frage, aber das ist meistens Marketing-Sprech. So, und jetzt rede ich mit dir als Experte in dem Bereich. Wir sind umgeben von... Ich glaube, eine Studie, korrigiere mich, 10.000 bis 12.000 Werbebotschaften am Tag. Ich bin drauf gestoßen, vor Corona waren es um 3.000 oder 4.000. Na, warum soll ich dann genau dir jetzt diese Botschaft abkaufen? Warum soll ich gerade deine Botschaft im Kopf behalten? Und die Sätze, die wirklich von uns selber kommen, die bleiben natürlich eher haften. weil wir da viel mehr Energie drinnen haben. So, ich habe gesagt, ich bin Hundetrainer, ich rede voll oft über Energie. Aber ein Hund schaut nicht auf das, was ich sage, sondern mit der Art und Weise, wie ich es sage. Passt das kongruent zu meinem Verhalten? Und darum sind die Hunde für mich so eine Inspirationsquelle, wenn es um Klarheit in der Kommunikation geht und um das, wie man zusammenarbeiten kann. Sowohl im Leadership, als auch im Verkauf, als auch als Team, als auch ich als Unternehmer.
Ja, das ist eben der wichtigste Punkt eigentlich, dass man das verkörpern kann. Es geht immer stark um das, wie man etwas tut. Mhm. Und es ist das, was du da jetzt ansprichst, das sage ich genauso. Also wir haben ein Botschaftenproblem. Das, was du indirekt sagst, also wir nehmen das von dort, jenes von da und fügen das dann zusammen und glauben, dass das dann funktioniert. Früher hat man das Kopisten genannt. Das waren diejenigen, die für Komponisten die Noten für das Orchester geschrieben haben. Ja, genau. Aber wir leben in einer Superworld of Kopisten. Mhm. Warum mache ich diesen Podcast über die Identität? Weil jeder kennt seine Zielgruppe und redet über Persona, aber Persona heißt eigentlich Maske.
Genau.
Und ist in Wahrheit auch wieder nur eine Maske. Mhm. Ja, und nicht, was ist da wirklich drinnen. Wir brauchen das mehr Echte. Und ich habe da einmal Wolf Lotter mal bei mir gehabt, mit seinem Buch eben über echt. Und
super, ja.
Weil das ist das, was oft Unternehmen nicht so klar haben. Sie glauben es, aber wirklich klar ist es auch nicht. Und die Frage ist eigentlich, wenn du ein größeres Unternehmen bist und dann sitzen mehr Menschen am Tisch und entscheiden über das Unternehmen, auf welcher Grundlage über dieses, wie ein Unternehmen ist, reden wir denn jetzt eigentlich? Ja? Und ich finde das die Antwort sozusagen, der Hund achtet ja nicht auf das, was du sagst, sondern wie das Ganze in der Kohärenz ist. Und die Kohärenz ist eigentlich das Ausschlaggebende. Und da, glaube ich, muss man mehr arbeiten. Ja. Last but not least, waren wir eh schon beim Hund.
Eine kurze Bitte in eigener Sache und gleichzeitig ein Mehrwert für Sie. In jeder Episode steckt viel Zeit, Aufmerksamkeit und Herzblut. Deshalb zwei kleine Klicks, die Großes bewirken. Abonnieren Sie diesen Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören und teilen Sie diese Folge mit einer einzigen Person, wo Sie wissen, dass sie davon profitieren wird. Für Sie ist es ein minimaler Aufwand und zugleich eine wertvolle Unterstützung für diese Arbeit. Vielen Dank dafür. Und jetzt das Finale dieser Episode.
Last but not least, waren wir eh schon beim Hund. Wo steckt hinter deinem Bild, ich habe da so einen Satz von dir, der heißt, der Leithund in uns.
Aha.
Wo steckt da jetzt eigentlich genau dahinter?
Ja, genau. Ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn du mit Hunden arbeitest, dann wird dir sehr, sehr schnell bewusst, wie der Wirkung ist. Ich habe das selbst am eigenen Leib erfahren, 15 Jahre lang mit Huskies zu arbeiten, regelmäßig. In meiner Diplom-Hundetrainer-Ausbildung erst recht erkannt. Du kriegst immer den Hund, der dir am meisten triggert. Also der dich wirklich so außerfordert, dass du an dir arbeiten musst.
Ah, es kommt nicht der Gemütliche, sondern es kommt genau das Gegenteil.
Der die Schalter drückt, wo du denkst, Alter, hör auf. Weil ein Hund ein Resonanzkörper ist für Stimmungen, Schwingungen. Ein Hund hat 500 Millionen Riechzellen. Das heißt, er nimmt das natürlich wahr. Der Mensch hat nur um die 5 Millionen. Wir nehmen auch Sachen wahr, aber nicht so sensibel wie der Hund. So, was meine ich damit, der innere Leithund? Wieder mehr auf uns zu horchen, auf diese Stimme in uns und dementsprechend aus dem heraus eine Stärke zu entwickeln. Ich habe aus dem 30 Leithund-Prinzipien entworfen, damit man sich ein bisschen bewusster wird, was verkaufsstarke Kommunikation und Rhetorik eigentlich ausmachen kann. Und das ist eben genau diese Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, selber darüber nachzudenken, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich fokussiert arbeite. Und der Hund ist ein extrem starker Resonanzkörper dafür. Und du glaubst nicht, wie oft, dass wir Teams schon in Husky-Camps mitbegleitet haben. So Teambuilding nennt man es klassischerweise, aber ich nenne das gerne ein Leadership-Retreat. Und zwar par excellence. Du hast in unserem Vorgespräch von einer Übung gesprochen, da begleite ich jemanden auf eine andere Seite. Mhm. Genauso funktioniert es auch mit einem Hund. Die Frage ist, was tut der Hund mit dir? Und wenn du das dann reflektierst, ob ein Hund jetzt mitgeht, warum er mitgeht, wie er mitgeht, mit eingezogenem Schweif, mit angelegten Ohren, mit der Art und Weise, wie ein Hund mit dir kommuniziert, weißt du, wie echt dein Kommando jetzt gerade war und ob das kongruent war zu dem. Das ist nur eine von hunderten Übungen, die wir regelmäßig mit diesen Hunden machen, um einfach die innere Stärke, diese Präsenz und die Wirkung als Person ein bisschen stärker zu identifizieren. Heißt nicht, dass ich dafür Leader sein muss, ganz im Gegenteil. Es ist schlicht und ergreifend ein bisschen mehr Präsenz, eine Wirkung, eine Aura zu entwickeln oder dieses Bewusstsein für sich selber, für seine Persönlichkeit zu entwickeln. Jetzt sind wir bei dem Stichwort, das ist eigentlich die Basis meiner Arbeit. Ja, ich bin Rhetoriktrainer, ja, ich mache unglaublich viele Verkaufstrainings und halte liebend gerne Vorträge zum Leithundprinzip, aber es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist die Basis dafür, abgesehen von allen fachlichen Hard Facts, die zum Verkaufsgespräch dazugehören. Vorbereitung, gute Fragen stellen, Bedarfsermittlung, Einwandbehandlung, da. Aber bin ich im Kopf nicht klar, werde es auch im Gespräch nicht sein.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle nichts mehr hinzufügen und nichts mehr fragen. Ich glaube, da ist ein wunderbarer Abschlusssatz. Danke fürs Gespräch, lieber Jürgen.
Dankeschön nochmal.
Wunderschön, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie meinen Kanal. Teilen Sie auch vielleicht die Folge mit einer Person, wo Sie sagen, okay, das Gespräch sollte Sie oder er unbedingt hören. Und wie immer, bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.
Das war Brand Talk, der Podcast über Unternehmensidentität und Corporate Branding. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Abonnieren Sie jetzt Brand Talk und denken Sie daran, eine klare Unternehmensidentität ist der Schlüssel für eine kraftvolle Marke. Mehr Infos finden Sie auf brandtalk.at. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Ihr Harald Sturm.